Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Erinnert sich noch einer an die Actionkomödie Rush Hour mit Chris Tucker und Jackie Chan? Es gibt da drei Teile und jetzt soll noch ein vierter folgen auf Geheiß seiner Majestät Donald Trump. Aber warum nur?
Sie haben drei Häuser verwüstet.
Die mussten sowieso renoviert werden.
Dabei wurden Beweise vernichtet.
Wir haben doch noch ein paar.
Ihr habt 29 Minuten Zeit.
Ich habe alles unter Kontrolle.
Der richtige Zeitpunkt, um einen richtigen Profi einzuschalten.
Ich halte es nicht aus. Du gabst von einem Schwarzen nicht das Radio an, Mann.
Yeah. Also lustig war Rush Hour schon, dennoch braucht einen vierten Teil wirklich kein Mensch. Doch dahinter steckt Macht und eben auch Politik. Wir klären sie gleich auf hier im Kompressor. Willkommen. Diggedax oder Abrafaxe? Also wenn Sie mit der Frage nichts anfangen können, dann mögen Sie entweder keine Comics oder sind nicht im Osten groß geworden. Denn dort kennt wirklich jeder diese drei Helden, die erst von Hannes Hegen als Diggedax erfunden wurden und dann später aus rechtlichen Gründen Abrafaxe hießen, dann weiter ihre Abenteuer im Comic-Magazin Mosaik erlebten. Und ein Fan der ersten Stunde, Daniel Geißler aus Niemek, der hat uns ein paar Unterschiede erklärt.
Mir ist jetzt mal aufgefallen, dass bei den Diggedax es tatsächlich so war, die verursachen deutlich mehr Ärger, als sie helfen, wenn sie helfen wollen. Da sind die Abrafaxe manchmal erwachsener, aber vieles schief geht da, wo sie eigentlich Gutes wollen und das Gegenteil bewirken, treibt natürlich auch Geschichten voran und bewirkt Humor in den Geschichten.
Gestern ist das 600. Heft der Reihe erschienen. Titel Die Stadt der Geheimnisse spielt in Prag im Jahr 1600. Die Abrafaxe gibt es ja schon seit 1976. Das ist derselbe Jahrgang, wie ihn der Berliner Comiczeichner Marvel hat. Seinerseits eine Institution als Zeichner mit Ostvergangenheit, bekannt auch durch Werke wie Kinderland oder auch Lucky Luke sattet um. Ich grüße Sie, hallo.
Hallöchen, schönen Tag.
Ja, Marvel, fast 50 Jahre Abrafaxe, auch fast 50 Jahre Marvel. wann haben Sie Mosaik kennengelernt und wie und wo war das?
Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt ich war. Ich glaube, dass mir meine Eltern die erst noch vorlesen mussten. Bei uns gab es um die Ecke einen immer Zeitungskiosk und ich war in Berlin-Mitte natürlich ein bisschen bevorteilt, weil da gab es die anscheinend relativ regelmäßig. Das heißt, ich habe immer sozusagen hatten kein Abonnement und wie es andere Leute auf dem in dieser Land, die hatten, glaube ich, schwerer an die begehrten Hefte ranzukommen.
Mhm. Und da hat man dann sich eingelesen. Was hat das für Gefühle ausgelöst? Warum war das wichtig?
Man wurde erstmal mitten reingeschmissen in eine dieser Handlung und hat die Figuren erstmal so kennengelernt. Das waren sozusagen diese drei Kobolde, Wichte, diese drei Typen, die da immer durch die Zeitgeschichte gereist sind. Und so alle ein, zwei, drei Jahre wechselte dann mal die Zeit, das Jahrzehnt, der geschichtliche Hintergrund. Und die Eltern haben mir das erstmal vorgelesen, später hat man es selbst gelesen. Es war ein bisschen schwer zu lesen, glaube ich, weil die immer dieses Vorteil hatten, dass immer Comics, was immer Dekadentes aus dem immer Westen ist. Deswegen haben die bei der dieser Sprache sich sehr gewählt ausgedrückt. Es gab also sozusagen wenig immer zack, bum, bum, peng. Und es wurden immer irgendwelche Zitate in die Texte eingeflossen. Ich habe die jetzt gerade meinen eigenen Kindern immer sozusagen vorgelesen und musste jeden zweiten Satz erklären, so ein bisschen, bei diesen alten Heften zumindest.
Das kann ich mir vorstellen, dass es heute nicht einfacher wird. Also Stichwort Sprachkompetenz und so weiter. Also ich muss ja auch sagen, wo wir schon dabei sind direkt. Also wenn man die Mosaik-Comics liest, die sind für meine Begriffe relativ brav. Also da ist wenig Schlägerei, wenig Sauferei wie bei Asterix Obelix.
Das stimmt, ja.
Oder auch wenig ironischer, böser Witz wie bei Lucky Luke. Trotzdem hat es ja fasziniert. Sie auch?
Genau. Es sind sehr immer sozusagen aufwendige Bilder mit ganz viel Hintergrund, Fakten, wo man sozusagen weiß, dass sie immer sozusagen Menschen, die das gemalt haben, dass sie sozusagen ganz genau nachgeguckt haben, wie die Menschen damals gekleidet waren, was sie für Sachen anhatten. Und es gibt immer jeden Winkel noch irgendwelche kleinen Details zu entdecken, irgendwelche Hintergrundfiguren, irgendwelche dieser Tiere, die in irgendwelchen Ecken irgendwelche Sachen auf immer fressen und so. Also es sind super aufwendige Bilder, wo die sozusagen damals, das Heft erschien ja sozusagen monatlich, wo sozusagen dieses Team von, ich sag mal, 10, 12 Leuten sozusagen wirklich diesen ganzen Monat durchgezeichnet haben und das Heft mit ganz vielen Details zu füllen. Und deswegen gucken es meine Kinder auch immer noch gerne an.
Mhm. Also Details, das kann ich total nachvollziehen. Hat sie das dann auch selber als Comicautor und Zeichner geprägt?
Auf jeden Fall, weil ich selber das sozusagen auch oft mache, dass ich das immer sozusagen Bild total ausnutze und halt irgendwo noch halt irgendwelche kleinen Sachen einfüge, einfach weil sozusagen damals das Papier wahrscheinlich auch immer sozusagen kostbar war und man sozusagen nicht Papier verschwendet hat und sozusagen jede einzelne Ecke von dem wertvoll bedruckten Papier ausgenutzt hat mit Handlung, Informationen, Bild, Witz und so. Ja.
Außerdem hat ja, würde ich jetzt mal behaupten, in der DDR eben Mosaik schon die Sehnsucht nach fernen Ländern ein bisschen gestillt. Man durfte ja eben kaum reisen und ja gewissermaßen natürlich auch den Geschichtsunterricht bereichert, auch wenn es manchmal ein bisschen pädagogisch vielleicht daherkam. Wie ist es heute damit? Geht es so weiter?
Ich habe von den Nachwendeheften nicht mehr so viel verfolgt, weil ich dann auch ein bisschen älter war und auch dann die ganzen Westsachen nachholen konnte, wollte, musste. Und aber es sind andere Zeichner da, aber trotzdem ist es noch immer sehr aufwendig gemacht. Ich glaube, dass sie jetzt bei den neuen Heften versucht haben, ein kleines bisschen mehr Action kann man eigentlich, würde ich nicht sagen. Also die haben eigentlich das Erfolgs-M-Konzept ziemlich gleich beibehalten. Es gibt aber sozusagen mittendrin noch so einen dicken immer reduktionellen Teil, wo irgendwelche Rezepte, wo halt irgendwelche Bastelsachen, wo halt irgendwelche Fakten noch so ein bisschen mehr in so einem immer bunten Teil neben diesem immer Comic drin sind. Also ich weiß nicht, wie die das mit diesem Team schaffen, diese Geschichten zu zeichnen und noch nebenbei mindestens 10, 15 Seiten reduktionellen Teil noch reinzuballen.
Also das ist ganz interessant. Das ist wie bei Yps, ne? So ein bisschen, also dass es so ein Gimmick gibt und dann auch noch irgendwelche Sachen im Hintergrund. Das finde ich auch ganz spannend.
Aber jetzt nicht irgendwelche billigen Plaste-Wegschmeiß-Sachen, sondern eher jetzt irgendwelche Fakten, irgendwelche Rätsel, irgendwelche Rezepte und sowas halt, ja. Ich finde es schon faszinierend, dass immer noch diese Geschichtsthemen gut durchgezogen werden. Und zwar erscheinen dann auch erscheinen alle Geschichten nochmal in solchen Sammelbänden. Und mein Sohn hat gerade dieses Mosaikbuch über diese Reformation gelesen und es gibt, glaube ich, nicht so viele Kinder in seinem Alter, die, wenn sie jetzt irgendein Bild von sozusagen Luther sehen, die halt sozusagen wissen, wer das ist, also auch wenn sie gerade erst 8 Jahre alt sind. Also ich finde es sozusagen dadurch schon witzig, dass relativ kleine Kinder schon halt relativ früh an irgendwelche großen Themen rangeführt werden.
Ich würde sagen, wie ist es denn zeichnerisch, also jetzt aus Ihrer Sicht, ist es etwas, was Sie auch geprägt hat in der Hinsicht oder setzen Sie sich von der Ästhetik eben doch deutlich ab?
Nee, es hat mich immer auf jeden Fall damals sehr geprägt, auch was ich nicht kapiert habe, dass das sozusagen mehrere immer jetzt Zeichner waren, die das eben gemalt haben. Und ich fand es als Kind halt ein bisschen immer komisch, dass die in dieser einzelnen Seiten so ein bisschen verschieden aussahen, bis ich dann eben kapiert habe, dass es sozusagen dieser Team von verschiedenen Zeichnern gab, die mal mehr, mal immer sozusagen weniger meins waren, was ich halt sehr geil fand, waren eben die ganzen Titelbilder, die von der berühmten Lona Rietsche gemalt wurden und die sahen richtig, richtig franco-belgisch, perfekt, super fluffig mit diesem immer Pinselstrich gemalt aus und die haben mich sehr doll geprägt und ich war sehr stolz, dass ich die Lona nochmal ganz kurz getroffen habe. Die ist ja auch schon verstorben, leider. Ich habe ein dieses Autogramm von ihr und das ist so ein Zeichner-Idol zwischen den ganzen westlichen, französischen, belgischen, amerikanischen Zeichnern.
Also wir haben ja gesagt, dass es weder politisch sein wollte oder sollte, noch besonders viel Humor oder so drin ist. Das ist ja nun beides bei Ihren Comics wirklich in großem Stil vertreten. Also insofern haben Sie da sich sozusagen emanzipiert von den Auerfaxen, oder?
Ja, ich hatte sozusagen das immer sozusagen große Glück, dass ich sozusagen in der DDR meine behütete sozusagen Kindheit hatte und dann sozusagen, als ich immer sozusagen größer war und als ich sozusagen, als mir dieses sozusagen kleine Land zu eng geworden wäre, dass sozusagen da dann in die Drisal-Mauer fiel und ich dann die ganzen anderen immer ein bisschen aufmüpfigeren Sachen dann mit aufnehmen konnte.
Ja, und welcher war in der Hinsicht vielleicht dann doch Ihr Lieblings-Abrafax, Abrax, Barbrax oder Kalifax?
Ich glaube, dass natürlich die meisten immer Kalifax wählen, weil der sozusagen zwischen diesen beiden bisschen ernsthaften, fortschrittlichen, fast schon sozialistischen, bei den anderen Jungs da noch so ein bisschen der Chaot war. Ja, ich wahrscheinlich auch, klar, irgendwie alle.
Die Auerfaxe feiern Jubiläum und über den Erfolg der einstigen DDR-Reihe bis heute und die ganz eigene Geschichte dazu war das der erfolgreiche Comiczeichner Marvel. Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich auch.
Und das 600. Mosaik mit den Auerfaxen, Ausgabe Dezember, gibt es für 3,65 am Kiosk.
Das ist doch ein fairer Preis.
Ja, fairer Preis, würde ich auch sagen. Gehört im Deutschlandfunk Kultur. Donald Trump sorgt ja gerade mit einer ungewöhnlichen kulturpolitischen Intervention für Schlagzeilen. Er wirbt öffentlich für eine Fortsetzung der Rush-Hour-Reihe, eine Actionkomödie mit mehreren Teilen aus den späten 90ern mit Martial-Arts-Ikone Jackie Chan, die für viele eigentlich längst abgeschlossen schien. Ja, dahinter steht eben nicht nur Nostalgie jetzt, sondern offenbar der Versuch, Popkultur nach den eigenen Vorlieben zu prägen. Typisch Trump also. Aber was ist davon zu halten? Was steckt dahinter? Das wollen wir mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski klären. Hallo Patrick.
Hallo Max.
Also, ein amtierender Präsident nimmt da öffentlich Einfluss hier auf Genre-Stars, in dem Fall auf eine bestimmte Filmreihe. Was soll das?
Naja, man muss das vielleicht so zwei Ebenen haben, die man da unterscheiden muss. Trump hat ja schon immer versucht, Kultur als Machtinstrument zu nutzen, seit er an der Macht ist. Erst gegen Journalisten, dann hat er ja auch das Kennedy Center übernommen. Jetzt geht er eben stärker gegen die Entertainment-Branche vor. Er ist ja jemand, der unbedingt zu Hollywood dazugehören will und sehr darunter leidet, dass man ihn da meist verlacht, ja. Und weil Trump eben, für ihn ist Kultur immer die Verlängerung seiner persönlichen Marke. Also große Gesten, harte Kerle, einfache Weltbilder. Und genau deshalb sind solche Vorstöße wie jetzt mit Rush Hour eher so Machtdemonstrationen, so würde ich das bezeichnen. Es geht hier weniger um eine ausgearbeitete Filmpolitik, sondern eher um diesen direkten Durchgriff. Ja, Trump will bestimmen, welche Stars, welche Genres, welche Tonlagen wieder groß werden sollen. Und sein Geschmack, das ist eben diese 80er, 90er Jahre Macho-Pop mit Wrestling, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone. Und dazu nutzt er eben jetzt seine politischen Allianzen, um das in die Studios hineinzutragen. Das ist erstmal wirklich rein symbolisch zu verstehen, aber vielleicht ist das ja gar nicht so harmlos.
Ist natürlich die Frage, wie der Film dann tatsächlich aussieht, ob die Dialoge dann wirklich so 90er-mäßig dann rüberkommen oder ob das angepasst wird modern. Das wissen wir natürlich jetzt nicht in dem Fall von Rush Hour 4, aber wie realistisch siehst du es überhaupt, dass dieser Teil kommt und was würde das über das aktuelle Hollywood aussagen?
Also ich würde sagen, Stand jetzt ist das schon sehr realistisch. Mehrere Branchenmagazine berichten zurzeit darüber, dass Trump persönlich an den Produzenten David Ellison, dem Chef von Skydance Paramount, vorgetreten ist und ihm vorgesprochen hat und ihm gesagt hat, mach das einfach mal. Und Ellison, das ist nicht irgendwer, sondern jemand, der gerade versucht, Paramount zu stabilisieren, dieses Studio, der ja Paramount nur bekommen hat, weil Trump ihm das erlaubt hat, diesen Kauf, diese Fusion, der jetzt sogar alles dafür tun würde, um Warner Bros. Zu kaufen. Das heißt, er hätte dann Zugriff auf eine enorme Menge an Katalogen, Talenten, Produktionsketten, aber eben auch auf gewisse Nachrichtenportale. Da ist der Preis eines Rush Hour 4, ehrlich gesagt, ein kleines Investment. Und zu Rush Hour 4 muss man aber noch sagen, dass die Reihe zwar kreativ tot ist, das würde ich auch sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie wirtschaftlich vielleicht sogar solide performen würde. Die beiden Stars, Jackie Chan und Chris Tucker, die äußern sich jetzt gar nicht kritisch zu diesen Überlegungen. Und in diesem politischen Klima in den USA wäre so ein Projekt ein weiteres Signal für diesen sogenannten Red Lash, wie es in Amerika heißt, also einer konservativen Gegenreaktion in der liberalen Popkultur. Also Rush Hour 4 wäre jetzt keine kunstgetriebene Entscheidung, sondern rein machtorientiert und damit durchaus realistisch.
Und zu der These passt dann auch die Wahl des Regisseurs, denn das soll Brett Ratner sein. Man muss sagen, er ist umstritten, war sozusagen fast verschwunden. Warum pusht Trump gerade ihn?
Naja, man könnte sagen, dass Ratner für genau diese anti-woke Red Lash-Erzählung steht, die ich gerade erwähnt habe. Er ist nach schweren Vorwürfen von sexuellen Übergriffen, 2017 war das, von Warner Brothers abgesägt worden und gilt seitdem vor allem in rechten Kreisen als zu Unrecht gecancelt, als zu Unrecht als persona non grata abgestempelt. Und wir wissen ja, dass für jemanden wie Trump ist das eine Art Gütesiegel. Und hinzu kommt noch, Ratner dreht gerade diese ominöse 40 Millionen Dollar Doku über Melania Trump für Amazon, was ja vor allem eine Dienstleistung von Amazon-Chef Jeff Bezos für Trump ist. Wir wissen auch, wie sehr Silicon Valley im Weißen Haus gerade buckelt. Also Ratner ist auch im innersten Trump-Orbit mittlerweile unterwegs. Übrigens nicht er, das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen. Auch der ehemalige Rush-Hour-Produzent macht mittlerweile PR-Filme über und für Trump. Da ist also ein ganzes Netzwerk von Leuten, die die Nähe zu Trump suchen, die von dieser Nähe auch profitieren und die im Gegenzug genau jene Art von Filme liefern werden, die Trump liebt. Laut und sehr, sehr unreflektiert.
Also wenn man jetzt voraussetzt, dass Macht und Einfluss eben gewollt werden, dann wundert einen das nicht so sehr. Andererseits, Hollywood ist ja eben bisher anders aufgestellt. Hast du ja auch gesagt, dass man sich über Trump eigentlich eher lustig macht. Also ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass ja politische Macht eben tatsächlich kulturelle Räume enger macht?
Ja, ich glaube, es zeigt vor allem, wie fragil Hollywood gerade im Moment ist. Die Branche ist liberal, ja, aber wirtschaftlich steckt sie in einer tiefen Krise. Streaming schwächelt, es gab Streiks, viele Filme floppen und das Risiko, neue Wege zu gehen, ist halt sehr, sehr klein geworden. Und genau in diese instabile Phase kommt jetzt Trump mit einem Bündnis aus Geld, aus Nostalgie und politischem Druck. Und deshalb würde ich sagen, dass Hollywood sich jetzt nicht Trump annähernd, sondern die Studios als Ganzes weiterhin eher Distanz sogar wollen. Aber wir sehen eben, wie mächtige Akteure das nicht mehr wollen, wie sie sich versprechen, davon Einfluss zu haben. Schutz vielleicht sogar, nicht wahr? Also müssen wir das unterm Strich vielleicht als ersten Lackmustest verstehen. Hollywood hat sich historisch fast immer gegen amtierende Präsidenten bewegt. Jetzt erleben wir den Versuch, diesen Fluss umzudrehen. Noch ist es ein Experiment, würde ich sagen, aber sollte es erfolgreich sein, würde es zeigen, wie sehr Popkultur inzwischen Teil einer politischen Machtstrategie geworden ist.
Sehr spannend, vor allen Dingen dann am Produkt selber, glaube ich, werden wir uns dann entsprechend wieder hören. Was steckt hinter der Trump-Initiative für die Fortsetzung der Rush Hour Filmreihe und eben der Reaktivierung dieses umstrittenen Regisseurs? Das war Deutschlandfunk Kultur Filmredakteur Patrick Wilinski mit diesen Hintergründen. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Bettina Ritter.
Amy Winehouse, Kurt Cobain und Jimi Hendrix. Sie alle gehören zum sogenannten Club 27, der aus berühmten Musikern besteht, die im Alter von 27 Jahren gestorben sind. Eine neue Studie hat nun ergeben, dass Ruhm das Leben von Musikschaffenden ebenso verkürzen kann wie gelegentliches Rauchen, nämlich um 4,6 Jahre. Das berichtet die BBC und beruft sich auf eine Studie der Universität Witten-Herdecke. Die Untersuchung ergab auch, dass Solokünstler ein höheres Sterberisiko hatten als Sänger, die sich für emotionale und praktische Unterstützung an ihre Bandmitglieder wenden konnten. Der Verlust der Privatsphäre, intensive öffentliche Aufmerksamkeit und Leistungsdruck werden als mögliche Faktoren genannt. Ein eindeutiger Zusammenhang bestehe jedoch nicht, so die Forschenden. Der US-amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle hat die Einwanderungs- und Entwicklungspolitik seines Landes unter US-Präsident Trump kritisiert. Wörtlich sagte er hier im Deutschlandfunk Kultur: Wir haben den Flüchtlingen und Armen dieser Welt den Rücken zugekehrt. In den USA ist es schlimmer als je zuvor.
We've turned our backs on all the, not simply refugees, but the poor of the world. And in my country now, of course, it's worse than it has ever been. I see it in this way, that with 8 billion people on the earth and capitalism and profit being the only ethics we have, we are building the walls and turning our backs on all of the unfortunate people of the world.
Der Schriftsteller T.C. Boyle, er fügte hinzu, mit Kapitalismus und Profitstreben als einzigen Wertmaßstäben zögen die Menschen die Mauern um sich höher und drehten den Ärmsten der Welt den Rücken zu. Dies sei eine Schande und erschrecke ihn zutiefst. Boyle hält sich gerade für die Vorstellung seines neuesten Romans No Way Home in Deutschland auf. Die schottische Modedesignerin und Musikerin Pam Hogg ist tot. Das teilte ihre Familie in den sozialen Netzwerken mit. Hogg war für ihren Punkrock-Stil und ihre extravaganten Outfits bekannt, mit denen sie Stars wie Rihanna, Beyoncé, Kate Moss und Lady Gaga einkleidete. Hogg wurde in Paisley geboren, einer schottischen Stadt mit Textiltradition. Sie studierte an der Kunsthochschule in Glasgow und anschließend am Royal College of Art in London. Zahlreiche Prominente würdigten sie in den sozialen Netzwerken, darunter die Schauspielerinnen Rose McGowan und Patricia Arquette.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Klimagerechtigkeit, das ist ja so ein Schlagwort, das auch den juristischen Weg umfasst, den zum Beispiel NGOs oder auch andere Gruppen einschlagen, um gegen den Klimawandel vorzugehen. Das Berliner Theater Hau widmet diesem Thema einen ganzen Themenschwerpunkt, der heute startet. Unter anderem kommen da im Format der öffentlichen Anhörung Umweltkläger aus der ganzen Welt zusammen, von der Schweiz über Peru bis hin zu den Pazifischen Inseln. Sie alle verklagen Regierungen oder auch Unternehmen, die ihrer Ansicht nach die Klimakrise verschärfen und oder Grundrechte und Verpflichtungen verletzen. Wie läuft das Ganze ab und was kann man da lernen und mitnehmen? Das wollen wir Laro Bogan fragen. Sie ist Dramaturgin dieser Veranstaltung People's Court for Climate Trials, a Public Hearing, dass die dann am Samstag stattfinden wird. Willkommen hier im Studio. Hallo.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, also das Ganze ähnelt ja einer Gerichtsverhandlung. Wie wird das genau ablaufen? Also wer spricht da zu wem? Wer sind die Protagonisten und sind da überhaupt auch Schauspieler dabei?
Genau, also das Ganze ist angelehnt sozusagen an künstlerische Tribunale. Wir wollen das Format aber auch dekonstruieren, weil Kunst natürlich eigentlich nicht der Ort ist, um staatliche Gerichtsverfahren zu imitieren. Und wir haben den ganzen Tag in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil stellen sich sieben internationale KlimaklägerInnen vor und erzählen so ein bisschen darüber, wie diese Prozesse verlaufen sind, welche Erfahrungen sie gemacht haben, auch welche Strategien sie anwenden. Und das wird dann im zweiten Teil nochmal so ein bisschen auf Metaebene auseinandergenommen, wo wir eine Diskussion haben, in der auch das Publikum eingebunden wird.
Und was heißt dekonstruieren in dem Fall?
Also wir spielen schon teilweise mit den Ritualen sozusagen, die ein Gericht so hat, aber das Theater ist ja sozusagen frei darin, das ein bisschen auseinanderzunehmen und auch vielleicht ein bisschen Humor zu haben bei manchen Teilen, genau. Mhm.
Also es gibt keine vorgegebene Handlung, sondern es ist improvisiert auch, oder?
Also der erste Teil ist tatsächlich geskriptet, das haben wir uns sehr genau überlegt und auch geprobt und ab dann löst es sich auf und genau, am Ende wird es auch eine Art Manifest geben von den Leuten, die jetzt international zusammenkommen und die kommen auch eben teilweise von der COP30 in Belém und darüber gibt es, glaube ich, sehr viel zu sagen, weil wir natürlich alle sehr enttäuscht sind, dass da in der Abschlusserklärung nichts zur Entwaldung gesagt wurde, dass wir keinen geregelten Ausstieg aus den fossilen Energien zu erwarten haben, der zumindest von Staaten gelenkt ist und somit genau erwarte ich, dass es dann ein sehr kraftvolles Manifest am Ende gibt, aber das ist eben spontan.
Aber das wäre dann ja eindeutig eine politisch-aktivistische Veranstaltung, ne? Andererseits, Sie sind ja ein Theater, also wie trennen Sie dann Aktivismus und Kunst in dem Fall?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die werde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht schlussendlich beantworten, aber im Prinzip würde ich sagen, ja, machen wir, ist es schon eine ästhetische Erfahrung auch und nutzen eben theatrale Mittel und gleichzeitig ist es auch ganz eindeutig ein politisches Statement, was dort gemacht wird.
Denn die tatsächlichen Betroffenen, haben Sie ja eben auch erklärt, sind da, kommen direkt aus der Praxis, haben ein konkretes Anliegen. Wenn wir uns diese Klägerinitiativen mal anschauen, also zum Beispiel die Organisation Pacific Island Students Fighting Climate Change. Die haben ja tatsächlich auch real was erreicht vor dem Internationalen Gerichtshof, nämlich dass auf Grundlage des Völkerrechts die Verpflichtung aller Staaten festgestellt wurde, dass Emissionen zum Beispiel drastisch gesenkt werden müssen. Mhm. Da geht es allerdings global ja um alle Länder. Also da ist sozusagen nicht nur gegen die westlichen Industrieländer der Fokus, sondern eben, dass wir alle dran denken, eben zu reduzieren. Machen Sie da die entsprechenden Unterschiede in der Veranstaltung? Wie erklärt sich das alles für die Zuschauer?
Ja, also wir haben das sozusagen in unterschiedliche thematische Blöcke gegliedert. Also wir werden sagen, in einem Block Klagen verhandeln, die sich gegen Staaten und Regierungen konkrete richten. Dann haben wir einen Block, der sich beschäftigt mit großen Unternehmen, die verklagt werden. Und dann eben zuletzt auf der internationalen Ebene. Und ja, Sie haben schon recht, es richtet sich sozusagen an alle Staaten. Gleichzeitig geht es natürlich um die Großemittenten und das sind dann in der Regel die westlichen Staaten.
Ja, die Staaten des globalen Südens haben auch einen enormen Ausstoß, ne? Also China, Brasilien und so weiter. Genau. Also das muss man auch immer bedenken dabei. Ich mache auch deswegen die Unterscheidung, weil man ja durchaus, sagen wir mal, den Sinn eines juristischen Klimakampfes hinterfragen kann, wenn es sich gegen einzelne Unternehmen richtet. Also Beispiel jetzt, deutsches Stromunternehmen wird verklagt von Leuten aus Pakistan, die es verantwortlich machen für Monsunüberschwemmungen dort, wo man ja einen direkten Zusammenhang überhaupt gar nicht herleiten kann. Also werden Sie solche Dinge auch hinterfragen in dem Stück?
Ja, also wir werden uns natürlich besonders im zweiten Teil mit diesen sozusagen Kritiken auch beschäftigen und da gibt es eben unterschiedliche Perspektiven drauf, also bei so ganz großen, also diesen Carbon Majors, wie jetzt die erwähnte Energiefirma, die haben halt so enorme Ausstöße, dass man schon auch wissenschaftlich argumentieren kann, dass dieser Ausstoß nicht mehr zu vergleichen ist mit anderen und deswegen auch eine andere Verantwortung zutrifft. Aber genau, es wird sozusagen kontrovers diskutiert. Da gibt es auch unterschiedliche Positionen, die finden auch Platz in der Veranstaltung. Mhm.
Und auch Deutschlands bekannteste Klimaschützerin Luisa Neubauer wird auftreten. Was erwarten Sie sich davon, von diesem Auftritt?
Naja, also wir finden es sozusagen spannend, natürlich von jemandem zu hören, die so enorm verwurzelt ist sozusagen auch in der Grassroots-Klimabewegung und uns so ein bisschen berichten kann davon, was zum Beispiel die Hoffnung ist, auch in der Bewegung an diese Klagen oder wo da vielleicht auch unterschiedliche Meinungen herrschen. Denn der sozusagen Straßenprotest ist ja in den letzten Jahren massiv auch kriminalisiert worden und es gab sozusagen in der Berichterstattung sehr starken Fokus auf sozusagen eher die Protestform als den Inhalt des Protestes. Und das ist ein bisschen anders bei den Klimaklagen. Da gibt es andere Berichterstattungen sozusagen, von daher auch eigentlich mehr Hoffnung in der Klimabewegung. Und da sind wir eben sehr gespannt, was Luisa Neubauer uns dazu erzählen kann und auch so ein bisschen aus der Fridays for Future Ecke, genau, ein bisschen erzählt.
Darf man natürlich aufs Publikum gespannt sein, ob da eben auch Kritiker drin sind, denn gerade bei diesen Klimastraßenprotesten, die Sie eben ansprechen, da gibt es ja durchaus auch Geschädigte, also sprich Flughafenbesetzung und so, da sind ja teilweise Millionen sozusagen, die dort verhandelt werden. Vielleicht noch, werden Sie dann diese Klimaprozesse, die real passieren, weiter künstlerisch verfolgen und begleiten?
Also im Rahmen dieses Festivals jetzt nicht. Ich glaube, das ist ein Thema, was mich grundsätzlich sehr beschäftigt. Von daher würde ich sagen, mal sehen, was so geht und was so möglich ist. Aber es gibt unglaublich viele Initiativen. Wir haben ja auch sehr viele KünstlerInnen vor Ort, die auch Performances zeigen, die sich zum Beispiel mit dem Tapajos River im Fluss in Brasilien beschäftigen. Und ich denke, da wird auch von künstlerischer Seite sehr viel zu erwarten sein in den nächsten Jahren.
Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Die People's Court for Climate Trials im Berliner Hau, bei denen Samstagnachmittag dann Initiativen aus verschiedenen Ländern wie in einer öffentlichen Anhörung sozusagen ihre Klagen gegen Staaten und Unternehmen vorstellen. Und das war die Dramaturgin der Veranstaltung, Laro Bogan. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Wie groß und umfassend kann eine Ausstellung menschliches Zusammenleben zeigen? Im K21 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen wird das gerade im großen Stil versucht. Grund und Boden, wie wir miteinander leben, handelt von Krieg, Vertreibung, Flucht, Unterzerstörung der Natur, aber auch von Wiederaufbau, vom Wohnen, Pflanzen, Besitzen und Teilen. Also, wie kann man sich das jetzt alles vorstellen? Was ist zu sehen und inwiefern wird hier nicht nur Vergangenes, sondern auch Zukünftiges thematisiert? Das sind Fragen jetzt an Grund und Boden Kurator Kolja Reichert. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, Herr Oppe. Ich freue mich sehr.
Ja, also fangen wir mal vielleicht mit den Künstlern und den Werken an. Also welche Highlights würden Sie da nennen und worum geht es da?
Ich würde mal außerhalb des Museums beginnen, gegenüber. Das K21 befindet sich im alten Parlament von Nordrhein-Westfalen, dem Landtag, früher Provinziallandtag im 19. Jahrhundert, der erste demokratische Bau, der im Rheinland gebaut wurde. Gegenüber steht ein Lehmhaus, ganz einfach aus dem Boden selbst gebaut, teilweise aus deutschem Lehm, teilweise aus Lehm aus Kurdistan. Das ist eine Installation der Künstlerin Hovin Al-Sindi. Und sie baut jedes Mal, wenn sie diese Installation aufbaut, einen Raum oder das ganze Haus, in dem sie aufgewachsen ist, nach. Und zwar immer anhand der Erinnerung eines anderen Familienmitglieds, diesmal ihres Bruders. Wenn wir im K21 bis auf die Kuppel fahren, die große Glaskuppel, die den alten Bau überspannt und über die Landeshauptstadt den Blick schweifen lässt, dann sehen wir hunderte vergoldene Werkzeuge, die wahrscheinlich auch im 19. Jahrhundert handgeschmiedet, handgeschnitzt wurden und vom Künstler Ugurondinone mit Goldblatt überzogen wurden, um die Arbeit der Ahnen am Boden zu ehren, aber auch daran zu erinnern, dass jede Zivilisation, jede Kultur letztlich mit dem Bestellen des Bodens beginnt.
Also das ist jetzt wirklich sehr international, was Sie beschreiben, also auch sehr internationale Künstler. Also das Ganze hat sozusagen als Konzept auch, dass man das global betrachtet, richtig? Und wie schlagen Sie da den historischen Bogen dann?
Die Ausstellung ist wirklich sehr global und sie ist gleichzeitig radikal lokal. Also sie schaut auf den Boden, auf dem sie steht, die Geschichte des Hauses hier, aber auch die Geschichte der Kunstszene in Düsseldorf, die ja auch immer eine sehr internationale und globale war. Hier sind Josef Beuys, Chris Reinecke, die sich in den 70er Jahren mit Mietwucher beschäftigte, Andreas Gurski, Simone Nieweg, also wirklich einige Düsseldorfer Größen und auch jüngere Düsseldorfer Künstler, wie eben Hovin Al-Sindi oder auch Alex Wissel, der die Zeit des Bauernkriegs vor 500 Jahren vergleicht mit dem, was er die Bodenreform im digitalen Raum von heute nennt.
Mhm. Ich glaube, da kommen wir vielleicht auch dann zum Kern der Sache, dass es ja auch um das System geht, in dem wir alle leben seit Jahrhunderten, mehr oder weniger mit Unterbrechungen. Also ich nenne es jetzt mal Kapitalismus, auch wenn das sicher vor 500, 600 Jahren so noch nicht wie heute zutrifft. Aber wir leben ja heute eben in einem weitgehend globalen kapitalistischen System. Wie verorten Sie das sozusagen, also den Beginn dieses Systems in der Ausstellung?
Vor 500 Jahren standen ja in Deutschland Bauern auf gegen ein völlig undurchsichtig gewordenes Geflecht aus Abgaben und Pflichten, was auch noch die Leibeigenschaft mit beinhaltete. Und was für die Bauern eben neu war, war, dass plötzlich nicht mehr gefischt werden konnte in Teichen, dass nicht mehr gejagt werden konnte in Wäldern, dass plötzlich zum ersten Mal Boden Personen gehörte. Der Privatbesitz war aufgetaucht. Und die Bauern richteten sich unter anderem genau dagegen und sagten, Fische müssen frei sein, Tiere müssen frei sein, Menschen müssen frei sein. Es war letztlich auch in dem Sinne eine ökologische Bewegung, vor allem aber war es eigentlich so der erste große basisdemokratische Aufstand, kann man sagen, gegen das, was damals eben noch nicht Kapitalismus hieß. Mhm. Und spannend ist eben, dass heute auch an Bodenfragen sich viele Konflikte entzünden. Also nehmen wir alleine mal die Proteste von BäuerInnen, nicht nur in Deutschland vor 2 Jahren oder auch in Frankreich seit vielen Jahren, sondern auch weltweit. Also es ist zum Beispiel in Sri Lanka und in anderen Staaten letztlich Bauern gelungen, Regierungen zu wechseln. In Indien sind es auch oft Bauern, die die Regierung unter Druck setzen. Bauern sind diejenigen, die den Boden bestellen, die merken, wie der Klimawandel sich auswirkt und die merken, dass der Boden schlechter wird. Das Schöne ist, dass Bauern auch geradezu ein Modell für eine planetarische Politik entwickeln. Und eine dieser Bauernvertreterinnen, Paula Gioia von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerlicher Landwirtschaft in Deutschland, eine Brasilianerin, die in der Nähe von Berlin eine ökologische Gemeinschaft als Imkerin mitbetreibt, sie spricht im Katalog davon, was sich lernen lässt, davon, wie Bauern auf Politik schauen. Und das Schöne ist, dass man dadurch dann plötzlich nicht mehr eine abstrakte Vorstellung von Kapitalismus hat, sondern sich einen Raum öffnet, in dem sich die verschiedenen Erfahrungen und die verschiedenen Wirtschaftsweisen begegnen können, bei den Problemen, denen man einfach nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Ressourcen werden knapp, Boden wird knapp, Wohnraum wird teuer, nicht nur für MieterInnen, auch für KäuferInnen. Die Arbeitszeit, die man aufwenden muss, um etwas zu kaufen, also Grundbesitz zu kaufen in Deutschland, ist 50% gestiegen allein in den letzten 12 Jahren. Mhm. Infografiken in der Ausstellung und auch im Katalog weisen diese Entwicklungen auf. Und letztlich wird niemand hier belehrt. Also es gibt hier kein sogenanntes Spoonfeeding, es gibt keine Politik auf Rezept. Mhm. Die Arbeiten öffnen einen globalen Raum, in dem letztlich auch die Seele berührt wird.
Dennoch ist es ja auch politische Kunst, das kann man schon sagen, ne? Also die Widersprüche werden ja aufgezeigt,
ja,
auch die Konflikte werden aufgezeigt. Vielleicht, das
aber nicht mit dem Brecheisen. Ja. Also es gibt wirklich viele Werke, wo man einfach berührt wird.
Ja. Und kann ich mir das als Interaktion auch vorstellen? Also mit den Besuchern?
Ja. Es ist eine sehr interaktive Ausstellung, in dem Sinne, dass Kinder zum Beispiel Spielkarten finden und an verschiedenen Werken Rätsel lösen können. Es gibt 3 Aktionstage während der Laufzeit der Ausstellung. Der erste ist am kommenden Samstag, wo soziale und ökologische Initiativen sich vorstellen bei uns auf der historischen Piazza und Workshops und Spaziergänge durch die kolonialen Spuren von Düsseldorf nochmal die Themen der Ausstellung aufgreifen und über die Kunst hinaus in den Stadtraum weiten.
Mhm. Interessant. Grund und Boden, wie wir miteinander leben. Die Ausstellung im K21 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Morgen Abend ist dann die Eröffnung und das war der Kurator Kolja Reichert. Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich.